gentle. Oh, the souls of yesterday. My sons, proud and noble.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Afrika International. Mein Name ist Johanna Hahn und Sie hören Zu Besuch. Anlässlich des Weltfrauentags sind Frauen, um genau zu sein, Frauen aus Mali, unser heutiges Thema. Ich darf Martina Gaidos recht herzlich bei mir im Studio begrüßen. Sie ist Afrikanistin und Autorin. In ihrem neuen Reiseroman »Bunte Schatten« thematisiert sie das Leben von Frauen, die sie in Mali kennenlernte. Zuerst erzählt sie uns von ihrem Werdegang zur Afrikanistin. Ich wünsche ein angenehmes Zuhören.
Dazu kommen bin, das war gar nicht so ein geradliniger Weg, sondern ich habe Psychologie studiert, immer Nebenfach gesucht oder Nebenfächer ausprobiert, besser gesagt. Und meine erste Afrika-Reise war dann ausschlaggebend, dass ich mich für den Kontinent interessiert habe, eine Sprache gelernt habe und dann war alles klar. Also dann war es einfach klar, ich will da mich mehr hineintigern, ich will öfters auf den Kontinent fahren und einfach mehr von den ganzen Kulturen und von der Vielfalt Afrikas kennenlernen. Dann bin ich eben zur Afrikanistin geworden, ja.
Wie kam die Idee zu diesem schönen und zugleich widersprüchlichen Titel?
Ich habe lang überlegt, oder überlegt. Ich meine, man hat immer so, schreibt einfach mal einen Arbeitstitel und es war immer irgendein Frauenname. Und irgendwie ist mir dann gekommen, dass ich sehr oft das Wort Schatten erwähne. Und ich finde, das Auftreten der Frauen ist so bunt, so strahlend. Und es war dann irgendwann einmal die Kreation der bunte Schatten und
hat gepasst.
Es hat gepasst. Also ich glaube, es ist treffend.
Wie ist der zeitliche und örtliche Entstehungsrahmen von deinem Roman?
Die Vorgeschichte war so, dass ich in diesem Dorf einmal 5 Monate gelebt habe und dann sie noch einmal kurz besucht habe. Und 2008 war dann diese Reise, die ich genau in diesem Buch beschreibe. Und das war in den Westen von Mali. In Mali leben 18 verschiedene Völker, die haben alle ihre eigene Sprache. Und als ich auf die Fulbe gestoßen bin, war ich fasziniert von dem Volk. Die Fulbe selbst, sie sind von der Tradition her Viehzüchter. Sie waren in früheren Jahrhunderten als Nomaden unterwegs. Auch heute leben sie noch als Nomaden oder Halbnomaden. Das heißt, ein Teil des Dorfes zieht herum mit dem Weidevieh auf der Suche nach Wasser und Nahrung. Und die kommen dann immer wieder zu den Dörfern zurück. Die Fulbe findet man aufgrund von ihres nomadischen Lebens in sehr vielen Regionen. Insgesamt erstrecken sie sich heute über 18 Länder von Westafrika, von Senegal, Mauretanien, beginnend über Mali, Niger, Burkina, die südlichen Länder dazu, bis hinein Nigeria, Kamerun, Tschad.
Es folgt die erste Leseprobe. Sie hören von der Ankunft in Mali.
Die Maschine der Air France setzt pünktlich um 22.30 Uhr auf. Ich spähe durch das Fenster, erblicke ein einziges weiteres Flugzeug, während das unsere zur Endposition rollt. Kurz darauf stehen Anita und ich neben der aufgeklappten Tür. Ich mache einen Schritt in die große, weite Welt hinaus. Hoch oben am Firmament von Mali blinken unzählige Sterne zum Gruß. Wie Filmstars dürfen wir die Treppe hinuntersteigen. Kein Schlauch, der Menschenmassen aus dem Flugzeug saugt und schnell zu den Formalitäten schleust. Auch wartet kein Autobus, in dem die Ankommenden drängen. Warme Luft steigt in meine Nase, angenehme 25 Grad, gewürzt mit südlichem Duft. Ich atme sie tief ein. Bewusst fern der Heimat zu sein. Eine Reise, auf die ich mich lange vorbereitet habe, sogar eine mir völlig fremde Sprache, das Ful, habe ich zu lernen angefangen. Sie wird im Hinterland gesprochen, dort, wo wir hinwollen. Keine Hotels und keine europäischen Gewohnheiten. Afrikanisches Leben pur, hat Anita mir dafür versprochen. Wir schreiten auf das Flughafengebäude zu. Senou International Airport prangt in großen Lettern über dem Eingang. Die letzten Meter des Weges säumen kleine Bäumchen in Blumentrögen. Neben dem Eingang stehen zu beiden Seiten Männer in Uniformen. Die Empfangshalle hier in Bamako ist klein. In zwei Reihen sammeln sich die frisch Eingeflogenen für die Pass- und Visumkontrolle. Die Malier stehen auffallend gerade, aber gestikulieren umso heftiger mit den Armen. Die Bewegungen sehen alle ähnlich aus und doch ist ihre Gestik so anders als bei uns. So als hätten die Arme Ballettunterricht genommen. Lange Finger tanzen im Kanon davon. Wallende Gewänder unterstreichen diese Eleganz. Breite Stoffbahnen gleiten bis zum Boden. Kunstvolle goldene Stickereien zieren die Männer rund um den Hals. Übergroß geschnittene Ärmel ähneln jenen von Zauberern in der Zirkusmanege. Der Mann vor mir rafft seinen Stoff vom Unterarm aufwärts zusammen, legt ihn über die Schulter. Bauschig, schön, mundän. Langsam bewegt sich der Stoff nach unten. Der Elegante wiederholt das Spiel, drapiert ihn wieder über der Schulter und diese Bewegung trägt den Geruch von Satin und Seide zu mir herüber. Anita spricht mit den Umstehenden, als würde sie diese längst kennen. Sie redet auf Bambara, die Sprache, in der sich die Völker von Mali untereinander verständigen. Anita verbrachte bei ihrer ersten Reise nach Westafrika ein Jahr in diesem Land. Zog entlang des Nigers ins Landesinnere, lebte im Busch, forschte über Gesten, über Mythen und über Tanzformen. Aus ihrem Buch habe ich erfahren, dass hier kleine Vögel als Geister und Hexen gefürchtet sind, die Schildkröte hingegen als listiges Fabeltier geschätzt ist. Das gepanzerte Tier ist nicht nur siegreich im Wettlauf mit der schnellen Antilope, sondern schier unbesiegbar durch den Zusammenhalt seiner Familien.
Wie autobiografisch ist der Roman eigentlich?
Es entspricht haarscharf der Reise, die ich damals 2008 erlebt habe. Es ist allerdings so, dass in dem Buch zwei Frauen reisen und die zweite Frau, die Protagonistin, ist diejenige, die mit einer Afrika-Kennerin mitreist. Und zwar habe ich die eingeflochten deswegen, um dem Leser die Chance zu geben, langsam hineinzuwachsen. Weil ich habe die Dinge, die ich im Buch beschreibe, ja schon relativ früh erfahren. Aber dadurch, dass ich diese Barbara einfach mitreisen lasse, kann ich einfach den Leser langsam in die Kultur einführen. Ich habe also alle Personen, die in dem Buch vorkommen, die gibt es. Die Verwandtschaftsverhältnisse stimmen alle. Und ich habe aber jeder der Frauen und der Männern einen anderen Namen gegeben.
Afrofurde kann man ja eigentlich nur sagen, eine Frau wird verheiratet und nicht die Frau heiratet den Mann. Welche Bedeutungen bringt das jetzt mit sich?
Naja, es ist die Frau, die sagt einfach, ich werde geheiratet. Und es ist herausstechend, dass die Grammatik einer Sprache das inkludiert hat. Aber wenn man bedenkt, dass bei uns ist auch der Mann ist oder war, der um die Hand der Frau anhält, muss man das sehr wohl auch breiter sehen und ein bisschen zurück in unsere Geschichte, dass es auch nicht einer Frau möglich war, einfach zu sagen, hey, du, willst du mich heiraten?
Thank you.
Es folgt eine Leseprobe zur Polygamie. Anita und Barbara unterhalten sich.
Den Personen ihre Kinder zuzuordnen fällt mir schwer. Deren Alter hilft herzlich wenig dabei. Die Generationen verschwimmen ineinander. Ich habe dir doch schon in Wien von der Polygamie erzählt. Ja, Anita hat mir davon erzählt. Und sie hat immer eine harmonische Familie beschrieben. Du hast immer so geschwärmt. In einer fremden Kultur laufen viele Dinge anders. Die armen Frauen. Schau sie dir an. Sie sind nicht unglücklich. Du hast andere Vorstellungen. Aber die Frauen müssen sich zur Wehr setzen. Ich blicke Anita an. Wie kannst du so etwas tolerieren? Sie sagt nur, versuch es mit deren Augen zu sehen. Ich ärgere mich, spüre keinen Funken an Frauensolidarität. Ich denke immer, dass es ziemlich schwierig ist, wenn wir ein Kapitel herausnehmen, mit wir meine ich jetzt einfach europäische Frauen oder westliche Frauen, ein Kapitel herausnehmen und dann über etwas sprechen, weil es in unseren Kontext so wenig hineinpasst.
Ja.
Und die Tatsache, dass es Polygamie gibt, ist bei uns ja absolut unvorstellbar.
Das stimmt.
Also Polygamie, das heißt, ein Mann heiratet mehrere Frauen. Und gerade jetzt zum Frauentag, wo man so viel über Frauenrechte spricht und Errungenschaften, was die Frauen irgendwie schaffen wollen oder geschafft haben bei uns, welche Rechte sie irgendwie erworben haben, da ist das immer so dieses Unvorstellbare oder das einfach Absurde oder nicht Vorstellbare. Aber was mich absolut fasziniert hat, wenn ich in Mali oder in einem anderen westafrikanischen Land war, dass einfach die Polygamie ein Teil ihrer Kultur ist, ein Teil ihres Lebens ist. Und für die Frauen hat es einen ganz, ganz, ganz anderen Stellenwert als für uns. Und deswegen dürfen wir überhaupt nicht anfangen, dass irgendwie zu verurteilen, auch nicht zu beurteilen, sondern wir sollten das aus dem großen Kontext heraus irgendwie betrachten. Und die Frauen selbst sind nicht unzufrieden mit der Polygamie. Und das ist etwas, was für uns total unvorstellbar ist. Es kommt natürlich auch darauf an, wo man ist. Man darf auf keinen Fall ganz, ganz Westafrika oder ganz Mali oder alle Fulbe-Gruppen unter einen Hut stecken. Aber trotzdem ist das einfach die Polygamie sehr, sehr, sehr stark verankert. Und viele Frauen wachsen mit dem auf und es ist für sie das absolut Natürliches. Und es gibt natürlich Szenen, wenn der Mann eine zweite Frau nimmt. Eifersuchtsszenen, wobei das die Liebe als solche oder Liebesbeziehungen auch ganz anders geachtet sind, ganz anders gestaltet sind, sodass das auch nicht so eins zu eins sich vergleichen lässt. Und es kommt zum Beispiel auch vor, dass eine Frau sagt zu ihrem Mann, jetzt nimm dir endlich eine zweite Frau, damit die Arbeit weniger wird. Und das ist für uns nicht vorstellbar, wobei ich aber auch da das wieder haben will und das ganz neutral sieht und auch das nicht beurteilt, verurteilt, sondern einfach annimmt, wie es ist. Die Frauen wachsen damit auf, die sehen das bei ihren Elterngenerationen, bei den Großelterngenerationen, das ist für sie eine Art Selbstverständlichkeit. Vielleicht kann man sagen, eine Selbstverständlichkeit wie bei uns einfach Scheidungen und dann die Patchwork-Familien. Wir sträuben uns einerseits immer gegen etwas, das nicht funktioniert unter Anführungszeichen, aber es funktioniert so vieles nicht in dieser romantischen Variante, die wir gerne hätten. Und es gibt bei uns durchaus auch für ein Kind zwei Mütter oder zwei Väter. Und das, denke ich, sollte man immer in Relation setzen, wenn man über sowas spricht und über sowas urteilt.
Sie hören nun noch eine weitere Leseprobe.
Wir liegen lange wach im Bett. Zu viel geistert in unseren Köpfen.
Anita sagt, ich war damals Gast in einem Zeitfenster. Dieses Fenster war stimmig. Ich sah die Leute in ihrem damaligen Umfeld. Hamid behandelte seine Frauen gleich. Abdullah behandelte seine Frauen gleich. Die jungen Zweitfrauen schockierten mich. Aber sie fanden sich zurecht. Ich hatte es zu akzeptieren. Wie ein Puzzlespiel, wo einzelne Eindrücke die Puzzleteile stellen. Als Fremder mit deinen Vorstellungen legst du aber nur jene Puzzleteile auf das vorgegebene Bild, die du erkennst und die du begreifst. Das Bild ist unvollständig, aber du bist so gesättigt von den vielen Eindrücken, dass du die fehlenden Puzzleteile übersiehst.
Möchtest du dazu noch was ergänzen oder erklären?
Ja, ich hatte im Nachhinein das Gefühl, jemand, der eine Reise macht, hat Bilder. Und diese Bilder verblassen nicht. Aber eine neue Situation kann die Bilder verblassen lassen. Einfach, es gibt so viele Eindrücke und man kann nicht alles sehen. Man kommt in einen Raum hinein und es sind so viele Bilder und man wird sich auf ein paar konzentrieren. Und ich glaube, dass jeder und jede unheimlich viel übersieht bei einer Reise und sicherlich bedingt durch die eigene Erfahrungswelt, durch die eigene Vorstellungswelt, die man hat, einfach gewisse Dinge wahrnimmt, andere nicht wahrnimmt und dadurch auch gar nicht so fähig ist, wirklich alles aufzunehmen. Und ich denke mir das so, das Bild, ich habe 5 Monate in dem Dorf gelebt und ich war als Tochter aufgenommen, also ich habe mich da voll integriert in das Leben dort. Aber es war halt eine Zeitspanne, wo ich da mitleben durfte, wo ich wirklich alles mitgemacht habe. Aber als ich dann 15 Jahre später in dieses Dorf wiedergekommen bin, habe ich gemerkt, ich habe unheimlich viel übersehen. Es gibt so viele Dinge, die einfach für mich so oder für unsere aus dem westlichen Kulturkreis kommen, so absurd sind, dass man das einfach nicht wahrnimmt, weil es einfach gewisse Dinge nicht geben kann, unserer Vorstellung nach. Und das sieht man dann einfach auch nicht. Und das sind eben dann die Puzzles, die das Bild nicht vervollständigt haben, aber die nicht gefehlt haben, weil es so viele Eindrücke waren.
Martina Geidos spricht als nächstes über das frühe Kinderkriegen.
Wenn ich zum Beispiel die jungen Frauen gesehen habe, also junge Frauen mit einem kleinen Kind, und die Frauen waren sehr jung, dann waren die in meiner Schätzung, man muss dazu sagen, dass die Frauen ja, oder die Fulbe, die in diesen Nomadendörfern oder als Halbnomaden heute halt noch leben, oft gar nicht wissen, wie alt sie tatsächlich sind oder wann ihr Geburtstag ist. Also so ungefähr, aber es wird keiner so genau sagen, ich bin jetzt 14, 15, 16, 20, 30, sondern ja, wenn man jetzt diese Frauen sieht, die mit einem kleinen Kind sind, dann interpretiere ich, wow, die schaut jung aus. Und die schaut jung aus, heißt für mich, die ist ja erst 18, 19, wenn sie jetzt mit dem kleinen Kind herumgeht. Und dann ist es so, dass diese Frauen agieren wie Erwachsene. Also die Frauen agieren als liebevolle Mutter, als erfahrene Mutter, als eine erwachsene Person. Und weil sie so erwachsen agieren, reagieren, bestätigt es mein Bild, dass die einfach ein gewisses Alter hat. Und das bestätigt dann wieder, oder ihr Verhalten bestätigt einfach mein Bild, das ich mir mache. Und
ich habe eigentlich erst durch diese Reise, die ich nach einem langen Abstand gemacht habe, zu all diesen Mädchen, wo ich wieder hingefahren bin, ist mir das so richtig bewusst geworden. Und es ist erschreckend, wie jung die Mädchen in Mali, in vielen anderen afrikanischen Ländern auch, die Kinder bekommen in manchen Gesellschaften. Es gibt andere Ethnien, wo das viel, viel später ist. Aber in manchen Gesellschaften bekommen die Mädchen sehr jung die Kinder. Und es ist schockierend, wenn man das Alter dann wirklich nachrechnet. Wobei, wenn wir in unserer Geschichte zurückschauen, wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen, da war es auch nicht so, dass die Frauen die Kinder so spät bekommen haben.
Martina Gaidos erzählt jetzt von ihren Eindrücken von Hapsadu, die in ihrem Roman eine wichtige Rolle spielt.
Die Frau habe ich kennengelernt als ein ganz ein schüchternes Mädchen. Und das Besondere ist, dass wir, damit meine ich jetzt wieder unseren Kulturkreis der Westen oder wir es jetzt als Österreicherinnen, dass wir einfach sehr gern Schüchternheit sehen, wenn jemand nicht spricht, ganz leise spricht, jemanden nicht anschaut, nur zu Boden schaut, was aber eine Respektgeste ist. Diese Frau zeigt unheimlich viel Respekt gegenüber allen und jeden. Einfach deswegen, weil sie sehr jung ist, weil sie relativ neu in der Familie ist und dadurch alle anderen zu respektieren hat. Das heißt, sie muss noch einige Kinder gebären, um einfach in der Hierarchie zu steigen und auch dann entsprechendes Ansehen zu erlangen. Und für mich war es natürlich wahnsinnig schwer, mit dieser Frau irgendwie ins Gespräch zu kommen. Sie hält sich zurück. Das ist für uns auch, oder für mich, einfach so unvorstellbar, nicht? So dieses drauf zugehen und fragen. Sie war für mich einfach auch die Unnahbare irgendwie. Und ich habe es aber dann sie absolut bewundert, wie sie ihre Pflicht erfüllt, wie sie einfach mit ihrem Mann umgeht. Überhaupt diese Situation Mann-Frau in so einer traditionellen Gesellschaft, da darf man sich wieder überhaupt nicht das so vorstellen, wie was wir sehen oder was wir erwarten, sondern der Lebensbereich der Frau ist oft ganz, ganz parallel zum Lebensbereich der Männer. Und die Großfamilie nimmt viel Raum ein, aber trotzdem innerhalb dieser Familie sind die Frauenwelten und die Männerwelten sehr stark getrennt. Und ich fand es einfach faszinierend, wie sie sich in ihre Rolle hineingefügt hat. Und was mich einfach auch fasziniert oder teilweise auch verzweifeln hat lassen, die Annahme der Rolle. Aber da geht es wieder darum, ich lebe nicht, oder ich bin nicht in dieser Kultur aufgewachsen, ich kann nicht einfach entscheiden, hey, das ist die richtige Rolle, das ist die falsche Rolle, sondern sie hat einfach eine ganz eine andere Rolle, die ich mir nie aufbürden lassen würde, die wir uns nicht aufbürden lassen würden, weil wir einfach anders erzogen sind. Und ihr Agieren habe ich einfach grandios gefunden. Sie hat mich fasziniert. Ich weiß nicht, wie ich das so richtig rüberbringen kann, weil es absolut unverständlich ist, dass man sich so fügt in so einer Situation, wie sie, in der sie ist und in der sie war, ohne dass ich jetzt zu viel sagen will von ihr, weil ich nicht zu viele Überraschungen nehmen mag dem Leser. Aber es hat mich einfach fasziniert und dann ganz besonders zum Schluss, wie sie dann einfach auch ihre Tradition verteidigt. Also wo wir einfach glauben, wir müssen helfen und da einfach aufklären, dass das so nicht geht. Wie auf der anderen Seite dann die Tradition und das Leben, dass sie leben, einfach verteidigt wird und wie wir einfach dann dastehen als diejenigen, die einfach so viel falsch machen. Weil wir natürlich meinen, wir machen das richtig, wie wir agieren in unseren Beziehungen. Die Frauen, die arbeiten wahnsinnig viel. Die jungen Frauen erscheinen wirklich, mach es mal, wie Arbeitstiere. Der Tag ist gefüllt mit Arbeit. Ihr Arbeitstag beginnt vor Sonnenaufgang und endet lange, lange nach Sonnenuntergang. Und sie haben so viel Verantwortung. Sie müssen sich ums Wasser kümmern, sie müssen um das Essen kümmern. Sie haben, man muss sich das Leben ohne Strom, ohne einen Brunnen, der in der Nähe ist, einmal vorstellen, was das bedeutet an Heranschaffen, an Material. Brennholz zum Beispiel, das nicht einfach im dichten Wald liegt, sondern irgendwo weit verstreut ist. Es ist gigantisch, was die Frauen an Arbeit leisten. Wenn ich das jetzt so in einzelnen Passagen erzähle, wahrscheinlich total ungerecht. Es ist auch ungerecht, aber trotzdem ist es einfach so ein Leben in Etappen, kommt mir das oft so vor. Die Kinder, die einerseits ziemlich viel Freiheiten haben, die größeren Kinder, die sehr schnell integriert sind in die Arbeit, Pubertät, Jugend, fällt ziemlich weg, die haben wir vorher schon gesprochen. Dann kommt das Stadium der verheirateten Frau, wo sie einfach wirklich viel hackelt und sich wirklich langsam in der Hierarchie hinaufarbeitet. Es ist eine sehr hierarchische Gesellschaft. Das Alter zählt, ein Jahr älter, ein paar mehr Rechte. Die junge Frau muss jede Arbeit machen, muss alles akzeptieren. Mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Anzahl der Geburten, wächst sie in der Hierarchie, wächst sie im Ansehen, bekommt sie mehr Ansehen und dann auch immer mehr und mehr Rechte. Und eine alte Frau ist eine überaus geschätzte Person, also die Wertschätzung des Alters ist gigantisch. Die Frau erntet ihre Früchte dann im hohen Alter. Und es erscheint wirklich grausam, so wenn man den Arbeitstag der jungen Frauen anschaut. Man muss sich langsam in der Gesellschaft hinaufdienen, erntet aber dann den Respekt. Wenn ich das wieder bei uns umbrechen würde, da, wenn jemand in einer sozialen Gruppe ist, ist es total schwer auszubrechen. Von jung bis alt ist das dann irgendwo eine Ebene. Und da habe ich oft das Gefühl, in so Fulbe-Dörfern, dass die Personen so jede Etappe einfach durchmachen und mitmachen. Und die Anzahl der Kinder und die Anzahl der Jahre bringt dann mit sich das Ansehen und die Wertschätzung und die Garantie des Respekts aller anderen. Ich mache es mal, wie weit die eigene Kultur oder der Einfluss der eigenen Sozialisation, wie weit der auch Wünsche und Bedürfnisse prägt. Und ich habe einige Frauen beobachtet, wenn ich jetzt so sagen kann, über einen langen Zeitraum oder nach einem langen Zeitraum wieder, wie ihre Bedürfnisse und Wünsche sich verändert haben. Und mir kommt vor, angepasst an die Tradition, die Lebensweise vorgibt. Wenn ich so viel in diesen Ländern reise, dann frage ich mich, wie sehr leben wir eigentlich nach den Vorgaben von unserer Kultur? Wie weit würden andere unsere Kultur einfach total ablehnen? Also wenn ich jetzt das Gegenteil jetzt hinstelle, die Großfamilie, die Wertschätzung in der Familie, der Zusammenhalt der Familie, die Familien, wo die Familienbanden immer wieder durch neue Eheschließungen erneuert werden und auf der anderen Seite unsere Lebensweise, wo einfach das Geld so regiert, wo einfach materielle Dinge so eine Vorrangstellung bekommen. Ich frage mich oft, wenn diese Frauen reisen könnten wie wir und zu uns kämen und unsere Welt sehen, was würden die erzählen? Über welche Missstände würden die einfach erzählen, wie es bei uns läuft, wie man bei uns mit alten Leuten umgeht, wie dann die Leute abgeschoben sind oder wie einfach materielle Dinge wichtiger sind, als wie die Tochter einem Freund zu geben, was für uns wieder total absurd erscheint. Aber ich frage mich oft nach meinen Reisen, wenn ich zurückkomme, wie würden die über uns reden? Die Frau, die so viel hackelt, die Frau, die von früh bis spät unterwegs ist und ihre Arbeit verrichtet. Wie oft sie mir nachgelaufen ist, um mir noch mein Kübel Wasser zu füllen, wo ich mir dieses Wasser selbst rausschöpfen hätte können. Die Frau, die so viel machen muss, die mich dann noch von hinten und vorne bedienen will, hat mich immer fasziniert. Einfach diese Wille, noch mehr machen zu wollen, einfach weil es eine Ehre ist, einen Gast zu bedienen. Das ist wieder für uns unvorstellbar. Wir sagen, fühl dich wie zu Hause, nimm, was du willst, mach, was du willst. Das wäre eine Unhöflichkeit. Aber das ist der große Unterschied. Die größte Ehre ist es, einen Gast, einen Fremden zu bedienen. Musuma fu, fara fina musuka fu.
Welchen Wunsch hast du zum Weltfrauentag?
Ich wünsche, dass jede Frau ihre Wünsche erfüllt bekommt.
Hiermit beenden wir für heute unseren Beitrag zum Thema Frauen.
gallant warriors claim.
Sie hörten ein Interview mit Martina Gaidos, die ihren neuen Reiseroman Bunte Schatten vorstellte.
West wind, with your splendor.
Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden und mich fürs Zuhören bedanken. Bis zum nächsten Mal bei Zu Besuch.
Sunshine, spread your glory, unity.